Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Im Rahmen der Science Podcast Night hat der Resonator sich in eine Kneipe in Berlin-Moabit begeben und eine Sendung vor Publikum aufgezeichnet. Gesprächspartnerin war Ina Plescher, eine Planetenforscherin vom DLR. Und weil wir in der Kneipe gesessen haben, habe ich die naheliegendste Frage gestellt. Was erzählst du denn den Leuten in der Kneipe, wenn die dich fragen, was machst du denn eigentlich so?
Ja, ich schaue mir die Entwicklung von Körpern in unserem Sonnensystem. Also ich versuche, in unserer Arbeit ist es sehr wichtig, die Erde in Relation zu setzen mit den anderen Körpern im Sonnensystem, zu verstehen, also dadurch, dass wir uns andere Körper im Sonnensystem angucken, zu verstehen, wie sich die Erde dann entwickelt hat aufgrund von den Vergleichen. Und auch natürlich die große Frage ist, gibt es eine zweite Erde da draußen? Und wie ist das Leben auf der Erde? Ist es auf der Erde entstanden? Ist es zur Erde gekommen? Ja, das sind die großen Fragestellungen, die wir uns setzen.
Ja, und ich frage dich, gibt es eine zweite Erde da draußen?
Also wenn man sich anguckt, wie viele andere Sonnensysteme gibt es, ich würde sagen, es ist eher unwahrscheinlich, dass es keine gibt. Es ist allerdings aber auch sehr schwer, so einen Planet zu finden, weil das ist relativ klein, wenn man sich die Erde in unserem Sonnensystem anguckt. Das sind erstmal große Planeten wie Jupiter und Saturn, die werden auch viel öfter detektiert sozusagen, ja. Weil die sind einfach groß. Es liegt an den
Gasballons.
Genau, und es liegt an den Detektionsmethoden. Also man guckt sich mit verschiedenen Methoden an, und versucht Planeten zu entdecken, ja. Und diese Methoden, wie gesagt, sind sehr empfindlich für eher größere Planeten. Aber mittlerweile, glaube ich, gehen wir schon in der Richtung von erdgroßen Planeten. Das ist die Plato-Mission, die in 2026 startet. Die wird sich das ganz, ganz genau unter die Lupe nehmen.
Erst 2026?
Genau.
Warum brauchen die so lange? Also wofür brauchen die so lange?
Es wird muss man erstmal die Mission entwickeln. Also man muss die Instrumente entwickeln, man muss die Kameras entwickeln und so weiter und so fort. Dann muss man das dauert, ja. Man möchte auch sicher sein, wenn man die Instrumente entwickelt hat, also für jede Mission, wenn man die Instrumente entwickelt hat, dass sie dann am Ende auch funktionieren. Ja. Und das ist halt verbunden mit sehr viel Entwicklungszeit, auch Testen. Und dass man am Ende tatsächlich eine funktionierende Mission hat. Mhm. Und das dauert genau. Also das man muss, wie gesagt, sehr genau testen, alles qualifizieren, sodass man die besten Ergebnisse am Ende kriegt.
Wenn wir eine zweite Erde finden würden, wärt ihr die findet? Oder sind das irgendwelche anderen Forscher? Also weil du weißt doch, wie man Plattentektonik erkennt, das meine ich so.
Ja, ob man tatsächlich Plattentektonik erkennen würde auf eine zweite Erde, das ist ein bisschen fraglich. Also das ist mit einer zweiten Erde, was man meint, es ist halt ein Planet, der die Größe, also den Radius ähnlich zur Erde hat, die Masse ähnlich zur Erde und in der sogenannten habitable Zone sich befindet.
Ja. Was warm und feucht ist.
Genau, also in den richtigen Abstand vom Stern, wo es flüssiges Wasser auf der Oberfläche sich befindet. Ja, und bei solchen Missionen, die eben auf der Suche nach Exoplaneten, aber auch andere Missionen, also aber im Prinzip bei allen Missionen, das ist sozusagen ein kollektives Effort, also es ist nicht nur eine Space Agency, die sich damit beschäftigt, sondern es gibt ja Beiträge von verschiedenen Instituten und von verschiedenen Ländern. Mhm.
Müsste eine zweite Erde Plattentektonik haben, um so bewohnbar zu sein wie unser Planet?
Es ist eigentlich eine gute Frage. Also man weiß es nicht, ob die Plattentektonik unbedingt notwendig ist fürs Leben. Man vermutet, weil vor allem durch die Plattentektonik, man hat eine Regularisierung der Klima sozusagen. Ja? Also man kann durch die Plattentektonik zum Beispiel Carbonate das wieder zurückführen in den Mantel. Also das sind Gesteine, die sich durch Verwitterung bilden. Und dadurch nimmt man CO2 aus der Atmosphäre raus, ja, und dann entsteht so ein Zyklus, ein Carbon-Silicate-Cycle nennt man das. Und dieser Zyklus stabilisiert letztendlich die Klima auf der Erde, ja, dann hat man nicht das Problem wie zum Beispiel auf dem Venus, dass so ein Treibhauseffekt entsteht, ja, genau. Und außerdem auch, dass die Plattentektonik den Inneren kühlt. Das ist auch wieder förderlich für ein Dynamo. Ja, also wenn der Mantel gekühlt wird und das ist dann förderlich für den Kern, dass der Kern wieder konvektiert und eben ein Dynamo erzeugt. Und das ist auch wiederum die Plattentektonik.
Das heißt, die Plattentektonik ist verantwortlich für unser Magnetfeld?
Es ist auf jeden Fall einfacher, mit Plattentektonik ein Magnetfeld zu erhalten, als ohne Plattentektonik.
Wonach müsste man denn gucken, wenn man eine zweite Erde sucht, um rauszufinden, ob das tatsächlich so ein bewohnbares Ding ist? Aber nur in der habitablen Zone rumzuhängen, das reicht ja wahrscheinlich nicht, ne? Oder ist automatisch, wenn ein Planet in der habitablen Zone ist, ist dann da auch automatisch Wasser drauf?
Also das ist die Definition der habitable Zone. Ob tatsächlich Wasser drauf ist, das hängt natürlich von anderen Bedingungen, hängt natürlich auch von der Zusammensetzung und wie viel Wasser am Anfang überhaupt vorhanden war und so weiter und so fort, also als der Planet sich geformt hat. Aber eine notwendige Bedingung wäre, dass der Planet in dieser habitable Zone sich befindet. Um mal zurückzukommen zu dem Magnetfeld. Also es gibt zum Beispiel Magnetfeld auf Merkur, also Merkur hat auch ein schwachen Magnetfeld, aber hat heute ein Magnetfeld und Merkur hat keine Plattentektonik. Also es ist nicht unbedingt notwendig, dass man Plattentektonik hat, dass ein Magnetfeld entsteht. Es macht es vielleicht ein bisschen leichter, aber es gibt verschiedene Prozesse, wodurch man ein Magnetfeld ansteuert sozusagen.
Ich wollte gerade fragen, wo hat Merkur denn das Magnetfeld her?
Also bei dem Merkur, es kann tatsächlich sein, dass der Kern ausfriert. Ja, also der Kern ist flüssig am Anfang. Ja, und mit der Zeit, wenn der Planet kühlt, dann kann der Kern anfangen auszufrieren. Ja, und was am Anfang ausfriert, ist natürlich Eisen. Ja, also der Kern besteht nicht nur aus Eisen, sondern hat auch andere leichtere Elemente, wie zum Beispiel Schwefel. Ja, und was passiert? Eisen kristallisiert und Schwefel wird angereichert oder die Konzentration von Schwefel wird mehr in der flüssigen Phase. Genau, und wenn der Schwefel sozusagen angereichert wird, der ist leichter und dann kann nach oben steigen sozusagen, also wenn der Kern von innen nach außen ausfriert. Ja, und der kann nach oben steigen, dadurch entstehen wiederum solche
Bewegungen. Aber warum sollte er von innen nach außen ausfrieren? Ist es nicht innen drin wesentlich?
Es hängt von dem Druck, also die Schmelzkurve von Eisen-Schwefel-Gemisch hängt natürlich auch von dem Druck im Kern, ja. Also bei der Erde zum Beispiel ist es so, der Kern friert von innen nach außen, während bei anderen Planeten, die vielleicht einen niedrigeren Druck haben an der Kernmantelgrenze, es kann auch sein, dass der Frierungsprozess von außen nach innen anfängt, oder es kann auch eine verrückte Kombination sein, dass es beide gleichzeitig passiert, ja. Zum Beispiel dieser von außen nach innen, das ist auch als Eisenschneeregime, also das
Eisenschneeregime.
Genau, das heißt, der Eisen kristallisiert an der Kernmantelgrenze, ist schwerer und sinkt Richtung Kernzentrum. Und dadurch entstehen auch wiederum diese Konvektionsbewegungen, die notwendig sind, um ein Magnetfeld anzutreiben. Und das ist zum Beispiel bei dem Ganymed, da denkt man, dass genau diese Art von Ausfrierung passiert.
Ganymed, das ist ein Mond von
wem?
Ein Mond
von Jupiter.
Jupiter.
Genau. Das ist eigentlich der größte Mond im Sonnensystem.
Oh.
Ja. Ist sogar größer als Merkur.
Insgesamt haben wir eine Stunde lang geplaudert und am Ende gab es dann auch noch Publikumsfragen. Das ganze Gespräch gibt es dann in der nächsten Ausgabe des Resonators.